lernen wieder, die Gefühle zu fühlen und dann eben zu gucken, auf welche Bedürfnisse weisen mich diese Gefühle hin. Und dann sich die Bedürfnisse zu erfüllen. Genau, das finde ich, wenn wir das schaffen, dass dann auch jeder bei sich bleibt. Was sind meine Bedürfnisse? Wie erfülle ich mir die? Man kann sich alle Bedürfnisse unabhängig von bestimmten anderen Personen erfüllen. Und trotzdem haben wir auch alle das Bedürfnis nach Gemeinschaft und Verbindung. Also jeder hat per se schon das Bedürfnis, dass es auch anderen gut geht. Also wir wären deswegen nicht so Egoisten.
Hey, schön, dass du reinhörst in unseren Elternpodcast Kinderernährung ohne Kokolores. Ich bin Katharina.
Und ich bin Julia. Und wir sind Coaches für intuitives Essen in der Familie und die Gründerin von Confidimus. Wir sind hier, um dir mehr Freude, Leichtigkeit und endlich ein gutes Gefühl am Familienesstisch zu geben.
Was ab jetzt weg kann? Das ständige Regelwirrwarr um eine gesunde Ernährung, Brokkoli-Streit und Zuckerangst.
Was du gewinnst? Eine vertrauensvolle Haltung, für die dein Kind dir dankbar sein wird.
Ich freue mich heute sehr auf das Interview mit Jeanette Melentin. Jeanette ist zum einen Confidimus-Partnerin, sie ist aber auch Mutter von drei Kindern und, was ich ganz besonders spannend finde, sie ist Spezialistin für gewaltfreie Kommunikation, was ja auch ganz gut zu unserem Confidimus-Ansatz passt, was wir sicherlich auch heute besprechen werden. Ganz herzlich willkommen, liebe Jeanette.
Hallo, schön hier dabei zu sein.
Ja, lass uns mal ganz allgemein mit gewaltfreier Kommunikation starten. Also ich gehe mal davon aus, dass viele den Begriff schon mal gehört haben. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass nicht alle wissen oder vielleicht auch ganz viele nicht so genau wissen, was sich dahinter verbirgt. Kannst du uns mal so einen kleinen Einblick in die gewaltfreie Kommunikation geben?
Ja, sehr gern. Die gewaltfreie Kommunikation, das ist ein Kommunikationsmodell, was von Marshall Rosenberg entwickelt wurde. Und im Wesentlichen ist es eigentlich für mich eine Haltung. Eine Haltung, die im Großen und Ganzen sagt, ich bin okay und du bist okay. Und dort treffen wir uns. Also das Ziel dieses Kommunikationsmodells ist, in Verbindung zu kommen. Also es geht nicht darum, dass irgendjemand dann besser funktioniert oder ich irgendwas besser durchsetze, sondern ja, dass man in Verbindung kommt. Und da gibt es den Blick vor allem auf die Gefühle. Alle Gefühle sind okay. Das war für mich ein großes Learning, dass eben auch die unangenehmen Gefühle wie Wut oder Angst, dass es einfach wichtige Gefühle sind, die wichtige Funktionen haben. Und der Blick eben auch auf die Bedürfnisse. Alles, was wir tun, was wir Menschen tun, tun wir, um uns Bedürfnisse zu erfüllen. Das habe ich durch die gewaltfreie Kommunikation gelernt.
Das klingt auf jeden Fall schon mal extrem spannend, auch deswegen, weil ich finde, dass in dem Begriff ist ja Kommunikation enthalten und ich finde, man kann davon ausgehen, dass es irgendwie darum geht, sich auf eine bestimmte Art und Weise auszudrücken. Aber es ist ja eigentlich viel mehr, was dahinter steckt.
Genau. Es heißt ja gewaltfreie Kommunikation unter Gewalt. Da denken wir oft an körperliche Gewalt und Gewalt kann aber eben auch schon mit Sprache losgehen und schlussendlich eigentlich auch schon mit unseren Gedanken, mit unserer Haltung. Ja, und das dort beginnt das. Der Marshall Rosenberg, der hat selbst geschaut in seinem Umfeld, warum gibt es an manchen Stellen körperliche Gewalt und in manchen Umfeldern nicht und hat erkannt, dass es eben schon in der Kommunikation losgeht im Miteinander.
Ich kann mir auch vorstellen, dass die Kommunikation eigentlich Ausdruck der Haltung ist und dass diese Haltung dann eben auch in dem sich ausdrückt, wie dann Konflikte eskalieren. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, also ich kenne diesen Gedanken natürlich, dass alle Gefühle in Ordnung sind. Mir selbst fällt das immer wieder schwer, das tatsächlich auch so annehmen zu können. Also sowohl bei mir selbst als auch, jetzt ganz ehrlich gesprochen, teilweise auch zum Beispiel bei den Kindern.
Wir sind, glaube ich, alle so aufgewachsen, dass es Gefühle gab, die erwünscht waren und die eher weniger erwünscht waren. Es hat ja auch einen Sinn, dass manche Gefühle sich unangenehm anfühlen, weil da steckt ja der Hintergrund, ich will was verändern. Also wenn eine Wut schön wäre, dann wird man uns ja irgendwie alles gefallen lassen. Und deswegen, ja, es ist schon der Grund, dass es irgendwie auch vorbeigehen soll. Und dann fällt es uns auch schwer, das bei den Kindern auszuhalten, weil wir selbst nicht gelernt haben, oder was heißt wir, in unserer Generation haben viele nicht gelernt, eben Gefühle zu regulieren oder entsprechende Möglichkeiten zu finden, ja, damit umzugehen.
Auch so dieses, sich selbst anzunehmen mit seinen unangenehmen Gefühlen und auch andere anzunehmen mit den unangenehmen Gefühlen. Oft ist doch der Impuls zu denken, so, ich möchte jetzt, dass du so und so funktionierst und so agierst. Und da passt es jetzt gerade überhaupt nicht, dass das Kind jetzt vielleicht irgendwie jetzt den Tobsuchtsanfall hat.
Genau,
ne?
Weil das Problem ist dann in dem Moment gar nicht das Gefühl des anderen oder in dem Fall des Kindes, sondern dieses Gefühl löst in uns ein Gefühl aus. Und dieses Gefühl wollen wir schwer aushalten, ne? Weil wir wollen ja auch oft, dass es den Kindern gut geht. Und vielleicht kommt dann auch sowas wie, oh, ich bin falsch, mit mir ist was nicht in Ordnung, ich muss was anderes machen. Und das wird dann berührt an der Stelle und das ist so schwer auszuhalten. Also gar nicht so das Gefühl des Kindes, sondern was das für ein Gefühl bei mir auslöst.
Ja, ja. Wie arbeitest du denn jetzt mit Menschen, die jetzt sagen, ja, sie möchten gerne bedürfnisorientierter mit ihren Kindern umgehen und natürlich auch entsprechend dann mit ihnen anders kommunizieren. Aber ich denke, das ist fast so der nächste Schritt dann, dass die Kommunikation aus der Haltung erwachsen kann, oder?
Genau, also ich gebe da gerne Workshops und Seminare und da geht es eben auch sehr darum, in die Selbstreflexion zu kommen. Ne, also gibt es viel Raum auch zum Üben und Ziel ist halt langfristig zu wachsen und aber auch milde mit sich selbst zu sein. Im Grunde ist diese Haltung steckt alle eigentlich in uns von Anfang an. Also es ist eigentlich in uns drin und ist, denke ich, über das Erwachsenwerden irgendwo verloren gegangen. Ne? Und wenn man dann dieses Miteinander in solchen Workshops spürt, da merkt man richtig, wie das die Menschen berührt. Und dass das irgendwie schon da ist und genau und ja und in jedem Moment, wo wir Dinge tun, wo wir handeln, erfüllen wir uns Bedürfnisse. Also auch wenn wir mal was sagen oder tun, was anderen nicht gefällt oder uns am Ende auch nicht selber gefällt, aber wir haben uns ein Bedürfnis erfüllt. Und wir tun immer das Bestmögliche, was uns gerade zur Verfügung steht in dem Moment. Und das auch zu erkennen, das hilft fürs Wachstum, eben nicht so dieses ich bin nicht okay, ich muss mich verändern, es ist was falsch, sondern auch da dahinter zu gucken, was steckt da für ein Bedürfnis dahinter. Und gerade dieser Bedürfnisblick, denke ich, hilft da zu wachsen. Und gleichzeitig dauert das seine Zeit.
Ich kann mir auch vorstellen, also beziehungsweise ich kenne das schon auch von mir, dass es ja oft gar nicht so einfach zu erkennen ist, was das Bedürfnis gerade ist. Also ich finde, alleine das braucht ja schon eine enorme Sensibilisierung darauf, überhaupt bei sich wahrzunehmen, was steckt denn da gerade für ein Bedürfnis dahinter?
Ja, genau. Als ich damit angefangen habe, musste ich dann auch immer so auf Listen gucken und dann waren dann erstmal so Erkenntnisse, ah ja, das gibt ja diese Bedürfnisse und vorher hatte ich halt eher so in Strategien gedacht. Ne, aber die Bedürfnisse ist das, was uns verbinden und dort entsteht auch die Verbindung. Dort verstehe ich auch, dem anderen, der hat auch einen guten Grund für seine Handlung und dort kann eben die Verbindung entstehen. Genau, und das ist schon am Anfang wie eine neue Sprache lernen, aber es geht auch nicht immer darum, was ist jetzt genau mein Bedürfnis oder deins. Manchmal reicht's, da ist ein Bedürfnis, es gibt einen guten Grund. Und dann kann das schon zu einer Erleichterung führen im Umgang mit sich selbst und auch mit anderen.
Es ist ja auch so, wenn man jetzt das schafft, zum Beispiel als Mutter oder Vater, diese Verhaltensebene zu verlassen und das Kind bei seinem möglichen Bedürfnis zu adressieren, dann nimmt das ja schon sehr viel Druck aus der Situation auch heraus, oder?
Ja, man erkennt das auch dann richtig, dass dann manchmal wie so eine Erleichterung auftritt. Das merkt man dann manchmal beim Gegenüber oder ne, wenn man gerade mit dem Kind im Kontext ist, dann merkt man richtig, also manchmal spürt man das richtig, wie der Körper so aus so einer Anspannung so in eine Erleichterung geht, weil, ach ja, du hast mich verstanden, worum es mir geht. Weil das ist ja oft so, dass es dann auch darum geht, dass Kinder denken, sie werden gar nicht verstanden, worum geht es mir eigentlich. Und aus diesen Bedürfnissen heraus, da kann ich ja dann ganz andere Wege finden. Ne? Darum geht es ja, dass man nicht an dieser Idee unbedingt festhält, sondern hinter das Bedürfnis gucken und von dort wieder gucken, was kann man jetzt stattdessen machen.
Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn du einen Workshop gibst zum Beispiel, dass es für die Teilnehmer gar nicht so eine Rolle spielt, ob die jetzt sagen, sie wollen einen bedürfnisorientierteren Umgang mit ihren Kindern zum Beispiel finden oder sie wollen in einem Erwachsenenkontext anders agieren, oder? Das ist doch wahrscheinlich Mensch ist Mensch, oder gibt es da nochmal Unterschiede?
Es ist auf jeden Fall ähnlich und aus den Workshops geht man dann eigentlich auch wirklich raus und kann das in allen Situationen auch übertragen. So ging es mir auch selbst. Bei Kindern gibt es nochmal Besonderheiten, ne? Da kann man, also weil ich dann auch dort was zur Entwicklung sage, ne? Die empathiefähig ist noch eine Fähigkeit. Die Empathiefähigkeit ist noch nicht so ausgeprägt am Anfang. Die setzt erst mit 4 Jahren ein und wächst dann über die ganze Zeit des Erwachsenwerdens. Ne? Und Empathie ist ja ein wichtiger Punkt auch innerhalb dieser Kommunikation. Also ich kann nicht von einem 2-Jährigen erwarten, dass es Verständnis für meine Bedürfnisse hat. Und das sind so ein paar Besonderheiten im Umgang mit Kindern. Und ansonsten ist auch, wie gesagt, dieser Umgang kann sich in jedem Kontext von Vorteil, also ist in jedem Kontext von Vorteil.
Ich finde das noch ein wichtiger Punkt, ne, zu sagen, dass die Entwicklung der Kinder auch eine Rolle spielt, dass man nicht von Kindern Dinge vielleicht erwartet, die sie einfach entwicklungstechnisch noch überhaupt nicht leisten oder stemmen können.
Genau. Da gehört zum Beispiel auch die Impulskontrolle dazu. Na, also dieses, wenn wir überlegen, nehme ich das jetzt oder nehme ich das nicht, da gehen dieser Neokortex, also wir haben im Gehirn, wird das verarbeitet, da gibt's Zwischenschritte, bei Kindern kommt Impulshandlung. Und dann, da wird nicht so viel überlegt, auch im Unterbewusstsein. Und das ist manchmal schwer aus unserer Erwachsenensicht zu verstehen. Aber dieses Wissen, dass es eben diese Impulskontrolle, die setzt auch, also teilweise noch viel später ein als die Empathieentwicklung. Man sagt so am Anfang vom Grundschulalter, ne, da gibt es auch Unterschiede. Es gibt ja auch unterschiedliche Ausprägungen, ne, der Impulsivität. Aber das zu wissen, ne, es ist eben kein böser Wille, sondern es ist einfach dieser Reiz, und der dann durchgeführt wird.
Ja, ja. Bevor ich jetzt mit dir komme, auch so zu diesem Aspekt, wie gewaltfreie Kommunikation vielleicht auch mit Confidimus ganz gut zusammenpasst, vielleicht noch die Frage, gibt es denn irgendwas an der GfK, wo du sagst, das hat dich besonders fasziniert oder irgendwas, was dir dazu einfällt, wo du sagst, das ist doch nochmal so ein Highlight irgendwie, den du vielleicht auch mal so in einer deiner Fortbildungen oder so erfahren hast, wo du dachtest, ach Mensch, das ist nochmal ein spannender Aspekt.
Das ist das, wo ich schon darauf eingegangen bin, eben dieser Blick auf diese Bedürfnisse und halt auch dieser Gedanke, dass wenn wir mit den Kindern aus dieser Haltung agieren, dass sie das von Grunde auf eben erlernen können und von Grunde auf dieser Umgang auch ein besseres Miteinander in der Welt schaffen kann. Deswegen ist mir das eben auch so wichtig, gerade im Umgang mit Kindern, die gewaltfreie Kommunikation in die Welt zu tragen.
Ja, das klingt total schön, wie du das sagst, weil ich denke, also ich gebe dir da total recht, auch von deiner Einschätzung her, dass man auf der einen Seite hat man jetzt vielleicht so ein Familiensetting, in dem das gelebt werden kann, aber ich glaube tatsächlich auch, wenn ich stelle mir jetzt mal diese Utopie vor, dass die ganze Welt so agieren würde, einfach weil wir es alle so gelernt haben. Also ich glaube, du hast es wahrscheinlich in deiner Kindheit so nicht gelernt, ich habe das nicht gelernt. Ich glaube, keiner ist, oder aus unserer Generation gibt es wahrscheinlich kaum jemanden, der wirklich durch und durch so aufgewachsen wäre. Und auch heute weiß ich nicht, wie oft das oder wie gut das wirklich gelebt werden kann. Also ich meine, ich habe mich ja selbst auch schon mit Gefühlen und Bedürfnissen auseinandergesetzt und ich würde sagen, ich bin weit davon entfernt, das bei meinen Kindern tatsächlich wirklich ideal umsetzen zu können. Aber wenn wir mal diese Utopie aufmachen, dass wirklich die ganze Welt so von klein auf eigentlich diesen Umgang erlernt, also ich glaube tatsächlich, dann würde es auch keine Kriege geben.
Ganz genau. Ich glaube auch, das Endziel ist Frieden. Denke ich auch, das Endziel in dieser Arbeit ist, Frieden auf der Welt zu erreichen. Ja.
Ja. Mensch, wie schön, das wäre eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort, aber so weit sind wir noch nicht. Was würdest du denn sagen, inwieweit die gewaltfreie Kommunikation oder auch die Inhalte dessen auch so am Familienesstisch zum Tragen kommen oder auch so in ja, puncto intuitiver Ernährung angewendet werden können?
Ja, also wenn wir wieder auf die Bedürfnisse blicken, da habe ich vor allem die Selbstbestimmung im Kopf. Das ist wirklich ein grundlegendes Bedürfnis. Das finde ich gerade bei der Nahrungsaufnahme überhaupt generell bei Körperthemen total wichtig, dass da eine gewisse Selbstbestimmung bei den Kindern gewahrt wird. Und dass man zum Beispiel Essen nicht aufzwingt, ne? Oder dass, ja. Dass man auch einen entspannten Umgang zum Thema Essen hat. Eben Essen erfüllt eigentlich das Bedürfnis nach Nahrung. Und dafür haben wir unseren Körper, der uns zeigt, was wir brauchen und ob wir überhaupt was brauchen. Und wenn wir darauf vertrauen, das merkt man ja schon am Anfang, zum Beispiel in der Stillzeit, dass die Kinder anzeigen, wann sie was brauchen und auch anzeigen, wenn sie satt sind. Und das ist in unserem Körper vorhanden. Und wenn wir das in Ruhe lassen und darauf vertrauen, dann brauchen wir da gar nicht viel intervenieren. Ja. Und wenn wir aber gegen die Selbstbestimmung arbeiten und bevormunden zum Beispiel, dann geht dieses Bedürfnis im Mangel. Und dann kann nur aus dem Grund, dass die Selbstbestimmung im Mangel ist, es zu Konflikten kommen.
Ich würde auch sagen, dass wenn diese Selbstbestimmung so in den Mangel kommt, dass dann Kinder, also wenn sie jetzt zum Beispiel sehr reglementiert werden in puncto Essen und dass dann rein auch aus diesem Wunsch nach Selbstbestimmung aber möglicherweise auch ein Essverhalten entwickelt wird, das dann nicht mehr bedürfnisorientiert ist, sondern da geht es nur noch um die Autonomie und dann wird vielleicht auch nicht nur noch bei Hunger gegessen, sondern aus diesem Wunsch, ich möchte endlich selbstbestimmt agieren, ne?
Ganz genau. Das sehe ich ganz genauso. Also ich finde, dass man da wirklich gucken sollte, dass die Kinder weitestgehend selbst bestimmen können, wann sie essen und auch was.
Es ist ja auch so, du hast es gerade sehr schön gesagt, Essen dient ja dem, dass wir unser Bedürfnis nach Nahrung stillen. Und ich habe das Gefühl, dass das ja oft schon gesellschaftlich gesehen auch komplett aus dem Blick irgendwie kommt, oder? Also, dass wir wirklich dann essen, wenn wir Nahrung brauchen. Also Essen wird ja auch die ganze Zeit leider instrumentalisiert für andere Dinge. Also für Erziehungsthemen zum Beispiel, für Belohnungen, Bestrafungen. Wenn du jetzt das und das nicht machst, dann bekommst du kein Eis. Das hast du toll gemacht, hier ist ein Eis. Das hat ja nichts mit dem Bedürfnis nach Nahrung, also dass der Körper genährt wird, einfach im wahrsten Sinne des Wortes zu tun, ne?
Genau, dadurch werden dann eigentlich andere Bedürfnisse erfüllt mit Essen, na, wie zum Beispiel beim Thema Belohnung, da geht es dann um Wertschätzung. Und wenn dann irgendwann, wenn das über Dauer erlernt wird, dann habe ich die Strategie für Wertschätzung. Und dann sitze ich als Erwachsener, wenn ich mich am Tag darüber freue, dass ich einen schönen Tag hatte, abends mit der Tafel Schokolade und belohne mich selber, weil ich gelernt habe, damit schätze ich mich selbst wert. Na, genau das Thema auch Trösten. Also kenne ich auch noch aus der Kindheit, dass das eben angewendet wird, wenn man traurig ist, ach, hast du einen Bonbon oder so. Wird teilweise auch heute noch in Arztpraxen, gibt es das teilweise noch nach dem Impfen. Ne? Und damit aber werden quasi versucht, von Gefühlen abzulenken. Ja, was eigentlich auch gefährlich ist, und es kann erlernt werden als Strategie, wenn ich traurig bin, mache ich das schnell weg und nehme eben was Süßes.
Ja, absolut. Mir fällt auch gerade noch ein weiterer Aspekt ein, mit dem, dass wir eigentlich nur dann essen sollten eigentlich, wenn wir ein Bedürfnis nach Nahrung haben. Und da kommt eigentlich so diese ganze Diätindustrie ins Spiel. Wenn wir jetzt zum Beispiel Softdrinks haben, die da 0 Kalorien haben, aber süß schmecken, dann resultiert das ja daraus, dass wir irgendwie diättechnisch schon so geprägt sind, dass wir das für sinnvoll erachten. Also eigentlich müssten wir doch denken, das macht überhaupt keinen Sinn, weil diese Softdrinks den Körper nicht nähren. Also warum sollte ich die dann zu mir nehmen? So, entweder ich trinke etwas, weil mein Körper Wasser braucht, oder ich esse etwas, um meinen Körper zu nähren, oder ich trinke meinetwegen auch einen Orangensaft, der mich dann ja auch nährt, aber dass ich etwas zu mir nehme, was konstruiert ist, mir keine Energie zu geben, das ist ja schon völlig am Bedürfnis der Nahrungsaufnahme vorbeigedacht, ne?
Ja, das ist auch schade, dass es das eben auch gibt, ne? Und damit eben der Körper eigentlich veralbert wird. Ne?
Ja.
Weil er bekommt ja die Meldung erstmal da vom Geschmack her, es ist was Süßes, und dann folgt aber keine Energie.
Ja. Also es ist schon wirklich kurios, wenn wir das wirklich auch mal so auseinander dividieren, im Sinne von, wenn Hunger und Nahrungsaufnahme mein Bedürfnis ist, dann esse ich. Und wenn ich andere Bedürfnisse habe, dann wird anders mit denen umgegangen. Ne? Also, und es findet aus meiner Sicht da eine massive Vermischung einfach die ganze Zeit statt.
Genau. Deswegen wünsche ich mir halt, dass wir gerade beim Umgang mit Kindern dort den Blick drauf haben, auf die Bedürfnisse, dass wir eben in der Gesellschaft es schaffen, eben dem Thema Essen nicht das Thema Essen nicht so aufzubauschen und dort eben die Selbstbestimmung rauszunehmen. Und dass wir aber erkennen, wenn Bedürfnisse, also eigentlich andere Bedürfnisse mit Nahrung versucht werden zu erfüllen, dass wir dort dann auch intervenieren und gucken, was es für Alternativen gibt. Und das haben die Kinder aber nicht aus der Wiege mitbekommen, sondern das ist schlussendlich auch erlernt oder wie wir vorhin schon hatten, nicht durch Trösten, Ablenken und so weiter, eigentlich von uns übernommen, von uns Erwachsenen.
Gibt es denn irgendwie ein berührendes Erlebnis oder so, das du mal hattest, oder eine spezielle Erfahrung, die du mit uns teilen kannst zu dieser Thematik?
Also was mich immer wieder berührt, wenn man Kinder erlebt, die schon selbstbestimmt essen dürfen, wenn die eben ein halbes Eis übrig lassen.
Ja. Ja,
also da wird nur ein halbes Eis gegessen, und also das berührt mich immer wieder, weil ich esse dann das Eis ganz. Ja, weil da auch so verschiedene Lerneffekte da sind. Dieses Aufessen steckt ja da auch dahinter, und eben auch gar nicht mehr spüren. Und dort sieht man, da ist ein Körpergespür da und man hört nach einem halben Eis auf. Und das erlebe ich eher bei Kindern, die da weitestgehend selbst bestimmen dürfen.
Das ist nochmal spannend, wenn man so runterbricht. Das Kind isst ein halbes Eis. Das Bedürfnis nach Nahrungsaufnahme, also der Körper ist genährt, das Bedürfnis ist erfüllt, das Bedürfnis nach Nahrungsaufnahme, der Sättigungspunkt ist erreicht, ergo, warum sollte das Kind weiter essen? Das macht eigentlich total Sinn, ne?
Ja.
Nur gesellschaftlich ist es einfach oft ganz anders geprägt, ne?
Ja. Weil, wie gesagt, also ich vermute, dass das Aufessen schon dahinter steckt, ne? Dass man da so diesen Plan hat und eben nicht auf seinen Körper hört. So, man hat jetzt dieses Eis, dann isst man eben auch ein ganzes Eis. Steckt vielleicht auch was mit dahinter, auch so erlernte Sachen, dass Essen nicht weggeschmissen werden soll oder so und so weiter. Eis lässt sich ja dann auch schlecht aufheben. Also da stecken wahrscheinlich viele Aspekte dahinter, warum das, also was dazu führt. Aber Kinder machen das eben noch.
Ja, absolut. Und ich denke auch, also genau die Punkte, die du jetzt auch sagst mit dem Aufessen müssen und das wirft man nicht weg und so weiter, aber natürlich auch ganz stark oft aus meiner Sicht dieser Belohnungsaspekt, der ja schon so sich verselbstständigt hat, also dass man irgendwie denkt, ah, jetzt gibt's das Eis, das ist irgendwie was Besonderes, was eine Belohnung und so weiter, sodass dann dieser Aspekt Sättigung und Nahrungsaufnahme eben schon so weit in den Hintergrund tritt, dass man ja ein anderes Bedürfnis damit eigentlich für sich selbst dann erfüllt, oder?
Genau. Und dort kann ja dann auch das einsetzen, dass man dann eben nicht satt wird, weil eben Eis, Schokolade oder ähnliches erfüllt eben mein Bedürfnis nach Wertschätzung tatsächlich nicht. Dann ist das Bedürfnis ja weiterhin im Mangel und irgendwie hört der Appetit nicht auf, bis es einem dann vielleicht wirklich schlecht ist. Deswegen kann man da wirklich schauen, wenn man, wenn das irgendwie nicht aufhört, was steckt denn wirklich für ein Bedürfnis dahinter? Was man so nähren kann, das Bedürfnis, dass es eben auch erfüllt werden kann und eben nicht über Essen.
Ja, das hast du total schön gesagt. So, man isst und isst und wird nicht satt, weil man versucht, mit dem Essen ein Bedürfnis zu erfüllen, das mit Essen nicht zu erfüllen ist. Und dadurch kann man quasi gar nicht zum Ziel kommen, ne?
Genau.
Ja, Mensch, das ist wirklich ein großes und ganz, ganz wichtiges Thema, finde ich, für das ganze Seelenheil von uns Menschen auch, oder?
Ja, also nicht nur in puncto Essen, also generell wirklich, dass man lernt, was sind meine Bedürfnisse und wie komme ich ans Ziel, diese Bedürfnisse zu erfüllen? Und was habe ich auch eigentlich für einen Blumenstrauß an Möglichkeiten, mir die Bedürfnisse zu erfüllen? Wenn wir wirklich das Bedürfnis darunter sehen, dann ergeben sich viele Möglichkeiten.
Ja, ja. Wenn du sagst, so ein Blumenstrauß, um sich seine Bedürfnisse zu erfüllen, hast du da vielleicht so Beispiele? Also jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, ja, ich habe gelernt, dass ich immer mit süß und belohnt werde, wenn ich irgendwas gut gemacht habe und dann verknüpfe ich Wertschätzung mit dem Essen von etwas Süßem. Hättest du einen Rat oder Tipp oder so, wo man sagen kann, ja, wie kann man dann für sich selber seine eigene Wertschätzung sich selbst irgendwie zukommen lassen? Also wenn ich gelernt habe, dass ich mich mit Schokolade wertschätze, wie kann ich eine neue Strategie entwickeln und die Wertschätzung irgendwie anderweitig für mich selber entwickeln? Wie geht das?
Man könnte zum Beispiel einmal sich in einer ruhigen Minute, wo man nicht gerade im Mangel ist, mal auf kleine Zettelchen schreiben, was man schon geschafft hat, worauf man stolz ist, was einen total Tolles in seinem Leben und das einfach mal aufschreiben und in so einer Situation dann sich so einen Zettel ziehen. Mhm. Ne, und eben sich selbst diese Wertschätzung geben oder eine gute Freundin anrufen oder einen guten Freund und sich darüber mal kurz austauschen.
Ja.
Oder irgendwie schöne Geburtstagskarten aufheben, wo vielleicht eine Wertschätzung mit rüberkam und sich diese nochmal durchlesen in so einem Moment.
Oh, das sind total schöne Vorschläge, die du jetzt hier gebracht hast. Also vielen Dank, das finde ich toll. Wir haben so diesen gesellschaftlichen Aspekt ja schon angeschnitten, auch den Aspekt, dass es wahrscheinlich viel mehr Frieden gäbe auf dieser Welt, wenn wir alle die gewaltfreie Kommunikation verinnerlicht hätten. Kannst du vielleicht jetzt auch so zum Abschluss nochmal sagen, was du dir vielleicht so für unsere Gesellschaft wünschen würdest oder auch was sich ändern müsste, damit wir alle ja ein Stück weit noch glücklicher werden könnten?
Also im Kern finde ich, dass der Umgang mit Gefühlen ganz wichtig ist, weil ich das so in unserer Welt erlebe, dass viele Menschen sich gar nicht spüren und dann eben auch die Gefühle des Gegenübers und gerade von Kindern schwer aushalten können und dann das ja wieder so weitergelebt wird. Also ich finde, lernen wieder die Gefühle zu fühlen und dann eben zu gucken, auf welche Bedürfnisse weisen mich diese Gefühle hin und dann sich die Bedürfnisse zu erfüllen. Genau, das finde ich, wenn wir das schaffen, dass dann auch jeder bei sich bleibt. Was sind meine Bedürfnisse? Wie erfülle ich mir die? Man kann sich alle Bedürfnisse unabhängig von bestimmten anderen Personen erfüllen. Mhm. Und trotzdem haben wir auch alle das Bedürfnis nach Gemeinschaft und Verbindung. Also jeder hat per se schon das Bedürfnis, dass es auch anderen gut geht. Also wir wären deswegen nicht so Egoisten. Mhm. Ne, weil das Bedürfnis Gemeinschaft beitragen, es ist in uns drin, wir sind Gesellschaftswesen und ja, also ich denke, wenn wir das schaffen würden, dann gäbe es, wie wir vorhin schon gesagt hatten, schlussendlich auch den Frieden. Genau, und was das Thema Essen angeht, könnte ich mir vorstellen, dass das auch im Blick dann auf Körperdiversität, ja. Dass dann auch nicht mehr so Thema wird, ne? Dass jeder bei sich ist und gar keinen Grund mehr hat, andere zu bewerten und die Integrität von jedem mit seinem Sein und mit seinem Körper gewahrt wird und wir irgendwann das Wort Diät gar nicht mehr kennen. Dass das in Vergessenheit gerät.
Das ist wirklich eine ganz, ganz schöne Perspektive. Also das wäre doch wirklich grandios, wenn irgendwie vielleicht ein paar Generationen nach uns man dann irgendwann, weiß ich nicht, irgendwelche alten Aufzeichnungen liest oder wie haben die denn damals in dieser Zeit gelebt und alle dann nur noch den Kopf schütteln und sagen, was ist das für ein Wort und was soll das eigentlich bedeutet haben? Das hast du sehr, sehr schön gesagt und das wäre natürlich tatsächlich grandios. Ich bin auch wirklich fest davon überzeugt, weil du gerade das angesprochen hast, wenn man quasi nach seine Gefühle achtet und dann seine Bedürfnisse erfüllt, dass wir nicht eine Gesellschaft von Egoisten werden. Ich würde sogar denken, und da bin ich gespannt, was du vielleicht noch auch dazu sagen möchtest, ich bin überzeugt davon, dass je mehr wir alle im Gleichgewicht sind und unsere Bedürfnisse erfüllt sind, umso weniger egoistisch werden wir doch. Also ich glaube, wenn bei jedem das Glas nicht schon leer ist, sondern quasi gefüllt ist, dann hat man ja auch viel mehr Kapazität, um wieder auch für andere da zu sein, würde ich denken. Und ich glaube auch, wenn du diesen Aspekt Körperdiversität und so weiter ansprichst, ich glaube, dass dieser ganze Perfektionsdruck und Leistungsdruck, der auch in puncto Körper gelebt wird, dass der ja auch aus einem Mangel kommt. Also jemand, auch diejenigen, die vielleicht so auf andere blicken oder über andere dann schlecht reden oder so, die sind ja meistens auch nicht, würde ich behaupten, mit ihren Bedürfnissen wirklich im Reinen, sondern leiden vielleicht selber unter ihrem eigenen Perfektionsanspruch oder Ähnliches, oder? Also das wäre so meine Hypothese dazu. Was meinst du?
Genau, weil wir dann auch lernen, die Verantwortung zu übernehmen für unsere eigenen Gefühle, dass die Gefühle in uns selbst ausgelöst werden und auch, dass wir für die Bedürfnisse selber verantwortlich sind. Ja, wir können andere bitten, unsere Bedürfnisse zu erfüllen, aber wir sind selbst verantwortlich und damit kommen wir gar nicht in solche Schuld- und Vorwurfsgedanken und auch aus dem Vergleichen heraus, das Vergleichen ist ja auch sowas, was uns eigentlich, denke ich, auch anerzogen wird, ne? Schon in der Schule oder sogar schon vorher, ne? Und wenn wir dort rauskommen, denke ich, schaffen wir das eben, das auch zu unterbinden. Und eben, dass es eben auch sowas wie Egoismus im Sinne von auf Kosten anderer für sich sorgen, ne? Nicht die Bedürfnisse des anderen mit im Blick haben, dass das dann verschwinden würde.
Ja, ja. Ach Mensch, liebe Jeanette, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das schöne Gespräch und diesen Aspekt, dass wir in Zukunft vielleicht das Wort Diät gar nicht mehr kennen. Das als Vision für die Zukunft. Das finde ich ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Bild und kann mir vorstellen, dass da sehr viele etwas mit anfangen können, dass sich das, glaube ich, sehr, sehr viele wünschen. Also ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass es irgendjemanden auf dieser Welt gibt, außer vielleicht die Diätprodukte vertreiben, die dieses Wort irgendwie angenehm finden. Das ist ja wirklich etwas, was eigentlich so ein Ausdruck dessen ist, was eigentlich da schief läuft und wie viel das eigentlich auch mit Gefühlen und Bedürfnissen und am Ende wieder mit gewaltfreier Kommunikation zu tun hat.
Genau.
Ich danke dir wirklich ganz, ganz herzlich.
Ich habe mich auch gefreut, mit dir hier darüber zu reden.